Ihr Lieben, wir sind wieder da. Herzlich willkommen zur ersten Folge bei der WM 2026. Hier ist das Special von Football's Coming Home, Folge 121. Und vielleicht seid ihr ein bisschen überrascht, weil ich habe ja vor ein paar Wochen bei der Saisonabschlussfolge gesagt, dass wir wahrscheinlich nichts zur WM machen werden. Auch aufgrund dessen, dass ich mich einer Operation unterziehen musste vor zwei Wochen. Aber ihr hört offensichtlich, dass die ganz gut gelaufen ist und dass ich wieder sprechen kann. Vielleicht hört man das noch so ein bisschen. Ich entschuldige mich dafür, wenn das vielleicht nicht ganz so angenehm ist zum Hören. Aber ich gebe mir trotzdem Mühe und ich habe auf jeden Fall Lust, dann das Ganze hier in den nächsten Wochen zu begleiten. Dementsprechend habe ich mich kurzfristig dazu entschieden, dass wir uns auch während der WM jetzt nach jedem Spieltag hören werden. Dann natürlich auch in der K.O.-Phase, nach dem 16., nach dem Achtel, nach dem Viertel, nach dem Halbfinale. Und nach dem Finale wird dann die letzte Folge während dieser WM rauskommen. Also wie gesagt, jede Woche hört ihr uns ab jetzt mit einem WM-Spezial. Ich hoffe, es ist in eurem Sinne. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß daran und freuen uns auch darauf. Und ja, mein erster Gast sozusagen nach diesem ersten Spieltag in der Vorrunde ist der liebe Benny. Grüße dich.
Hallo, na?
Wir haben uns ja vorhin schon ein bisschen ausgetauscht. Ich habe Aua am Kiefer, du am Meniskus. Großartig, ne?
Ja, genau.
Läuft richtig Meniskus gut der Sommer.
Meniskus Kreuzband ja eh schon. Ja, das Knie ist geil.
Aber ja, wir sitzen quasi jetzt hier wie die alten weißen Männer und sprechen über Fußball, wie es so sein sollte.
Ne? Und über unsere körperlichen Probleme, wa? Alle tut weh und der Ball rollt.
Ja, und vor allem, wir werden dann heute dann wieder Spieler kritisieren. Dabei, ja, im Prinzip, wann wirst du eigentlich deine Karriere endgültig an den Nagel hängen? Oder deine Fußballschuhe viel eher?
Ja, ich glaube, das mit dem Selberspielen sollte ich jetzt lassen nach zwei Kreuzbandrissen und Meniskus. Sollte ich vielleicht dabei bleiben, Kinder über den Platz zu scheuchen und mich einfach an den Rand stellen.
Aber ich sag mal so, du kannst dann jetzt wirklich auch später deinen Kindern erzählen, Daddy konnte nie ein großer Fußballspieler werden, weil er zu viele Verletzungen hatte. Das ist bei dir nicht mal gelungen.
Naja, ohne Verletzung wäre ich jetzt ja schon bei Real Madrid. Das ist ja nichts Neues. Weißt ja damals, was ich für ein Zauberfuß war. Drei Hütten hier, drei Hütten da. Aber naja, so ist das Leben, wa?
Ich sag mal so, wenn es für Marc Cucurella reicht, dann das war ein Witz. Ist schon ein guter Außenverteidiger. Der Handspanier. Aber gehen wir mal jetzt zur WM. Vielleicht mal so als kleine Einstiegsfrage. Ich habe jetzt weil ich ja aktuell auch noch krankgeschrieben bin, trotzdem, ich habe jetzt von den aktuell 24 Spielen, habe ich 16 live gesehen. Man kann bei mir so als Richtwert sagen, alles, was ab 3 Uhr lief, habe ich dann doch sein gelassen, weil der Schlaf ist mir aktuell dann doch ein bisschen wichtig. Aber alles davor habe ich gesehen. Benny, wie schaut's bei dir aus? Wie hast du bisher die WM verfolgt? Mit welchem Gefühl?
Ich zähle gerade schnell durch, wie viel ich nicht gesehen habe. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ich habe 8 Spiele nicht gesehen. Das heißt, rechne mal runter.
Na, genauso viele wie ich, oder? 24, 16, von 24 sind doch 8, oder? Also sind wir gleich auf.
Ja, 9 sind es, aber ich habe 1 nicht gesehen. Na gut, okay. Damit kann ich leben, ist immer noch in Ordnung.
Und wie fühlst du dich? Bist du auch so ein bisschen euphorisiert? Es gab ja gerade vor der WM auch viele, auch politische Diskussionen und so weiter. Das ist ja kurios, ne? Also wir haben ja gedacht, Katar wäre die politischste WM aller Zeiten. Und das ist ja nochmal Next Level, ne?
Ja, es fiel mir auch so ein bisschen schwer, in dieses WM-Fieber zu kommen. Ich musste mich da so ein bisschen künstlich reindrücken und mir denken, ja, in 5 Tagen beginnt die WM, 4, 3, 2, 1. Ich habe versucht, mich da so ein bisschen reinzuzwingen quasi, weil eine WM eigentlich immer eine sehr euphorische Zeit ist. Und gerade mit der Winter-WM 2022 ist ja gerade dieses Sommer-Feeling bei einer WM verloren gegangen. Ja, nicht leicht mit der politischen Lage. Das ist natürlich katastrophal, was da über dem großen Teich passiert. Aber rein fußballerisch, rein spielerisch macht die WM unfassbar Spaß in meinen Augen. Also das Eröffnungsspiel war ja schon ein Highlight mit den, was waren es, 3 rote Karten, 2 Tore. Allgemein jetzt schon viele Überraschungen gehabt. Fußballerisch super Spiel auch einfach dabei gewesen. Ich fand jetzt zum Beispiel Frankreich-Senegal fußballerisch auf einem unfassbar hohen Niveau. Also ich hab sehr viel Spaß, muss ich sagen.
Werden wir gleich auch nochmal drauf eingehen, vielleicht für euch so als grobe Struktur. Also das Thema der Woche wird quasi immer die Nationalmannschaft sein. Wir werden ausführlich nach jedem Spiel über die DFB-Elf sprechen und dann machen wir das so wie im gewöhnlichen Rahmen mit der Bundesliga, nur dass wir uns jetzt dann durch alle 23 Spiele quälen. Nein, wir werden nicht jede Tiefenanalysieren. Um Gottes Willen machen wir ja mit der Bundesliga auch nicht. Wenn wir auf jedes Spiel mal so einen kleinen Blick drauf richten. Und dann haben wir wie immer unseren Fail, unseren Ehrenmann, Ehrenfrau der Woche und unsere Ist noch was Kategorie. So wie ihr das im Prinzip aus der, ja, aus den normalen Folgen erkennt, die ja immer während der Bundesliga-Saison rauskommen. Und dementsprechend fangen wir doch einfach mal mit der Nationalmannschaft an. Und das war doch ein sehr, sehr ordentlicher Start. 7 zu 1 gegen Curaçao. Am Ende ist es sehr deutlich geworden. Wenn man gerade auch so die anderen Spiele, auf die wir nachher ja auch noch mal eingehen werden, guckt, finde ich, wiegt jetzt dieses Spiel, wir nehmen ja gerade am Donnerstag auf, nee, heute ist Mittwoch, ne?
Heute ist
Nee.
Donnerstag.
Heute ist Donnerstag. Ich bin komplett verwirrt. Jetzt hinten raus, wo alle anderen Spiele auch durch sind, finde ich, wiegt dieses 7 zu 1 noch sogar noch ein Stückchen mehr, wenn du dir auch angeguckt hast, wie schwer sich viele andere Mannschaften gegen ähnliche Gegner getan haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also als das Spiel rum war, dachte man sich, ja komm, Curaçao, die knallst du weg, alles gut, jetzt nicht zu hoch fliegen. Aber wenn du siehst, Schweiz gegen Katar, Spanien gegen Kap Verde, also was da für Patzer drinne sind von den großen Teams, jetzt auch Portugal gegen Kongo, auch wenn ich die nochmal eine Nummer höher ansetzen würde als Curaçao. Aber dann wirkt das doch wie ein super Einstand. Ich meine, ein 7-1 kann nie schlecht sein, mal ganz davon abgesehen. Aber ich bin jetzt auch nach Abschluss des ersten Spieltages wesentlich euphorisierter und glücklicher über das Spiel, als ich es jetzt noch am Spieltag selbst war.
Wollen wir mal kurz die Tore durchgehen? Also es ging ja nach 6 Minuten schon richtig gut los mit Felix Metscher. Wunderschönes Tor, gute Vorarbeit von Florian Wirtz. Auch vom Tor her, es war ein super Einstand. Allgemein Felix Metscher ein super Spiel gemacht. Hätte ich so nicht mit gerechnet.
Ja, ich muss sagen, ich kann mich immer wenig über Felix in Matchatore freuen. Das ist jetzt aber ein anderes Thema.
Ja, ich verstehe warum.
Ich hätte mir einen anderen Torschützen gewünscht. Dann hätte ich mich mehr freuen können als so.
Aber aus fußballerischer
Aus
Sicht.
fußballerischer Sicht war es gut, macht er super, nimmt er direkt das Ding und schweißt ihn dann neben den Pfosten ein. Das kannst du nicht besser machen. Aus fußballerischer Sicht hat Michael Ballack da ein super Tor geschossen.
Umso überraschender kam dann in der 21. Minute dieses 1:1 durch Comencia, so
Comenencia, das noch ein E.
Comencia, genau, noch kein einfacher Name. Da kam so ein bisschen die Frage auf: Kann Manuel Neuer oder muss Manuel Neuer den halten? Wurde von Kimmich leicht abgefälscht. Schlotterbeck war da auch in der Verlosung drin, wobei ich finde, Schlotterbeck klärt es zweimal eigentlich gut, also so wie es halt ging im Rahmen. Ich fand, die Fehler wurden eher vorher gemacht. Wie siehst du die Situation?
Ja, das sehe ich ähnlich. Also haltbar ist ja immer so ein Dings. Ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat. Aber an sich heißt es ja immer, wenn du rankommst an den Ball, dann kannst du ihn auch haben. Ich sag, den musst du nicht halten. Der Neuer vor 10 Jahren hält den vielleicht noch, kriegt den Arm noch hochgerissen. So ist der abgefälscht und eklig drin. Ja, würde ich jetzt nicht Neuer auf die Kappe schreiben. Aber dieses Gefühl bei dem 1-1, wo du dachtest, nee, Alter, nicht schon wieder. Nicht
Ja.
schon wieder. Also das war ja, ob's gegen Japan, ach nicht gegen Japan, gegen, doch klar, gegen Japan, vor 4 Jahren. Erster Spieltag? Japan.
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 Ja, Japan,
Deswegen,
genau.
also es waren diese Flashbacks, nicht wieder wie gegen Japan, nicht wieder wie gegen Mexiko, also dass du dann wieder so ein Scheiß da spielst und am Ende mit einem 1-1 vom Platz gehst. Da war der Kopf unten bei mir, sag ich dir ganz ehrlich.
Ja, bei mir aber auch. Aber man hat die richtige Reaktion gezeigt. 2-1 nach einer Ecke. Man hat allgemein auch gestern bei den Engländern beispielsweise gesehen, Ecken werden sehr entscheidend sein bei so einer WM. Und es war auch die dritte gefährliche, auch von Schlotterbeck. Also die dritte Chance hat er dann im Prinzip da auch genutzt, nach Vorlage von Nathaniel Brown. Und dann hinten raus dann noch Kai Havertz einen Elfmeter verwandelt. Also insofern, man hat gerade so hinten raus ist genau das nicht eingetreten, was man so befürchtet hat, sondern man hat wieder so ein bisschen die Kurve bekommen und hat im Prinzip so den Grundstein gelegt für die zweite Halbzeit, wo es dann natürlich wesentlich einfacher dann von der Hand ging.
Tja, na gerade nachdem du dann gleich das 4-1 nach der Pause schießt in der 47. Minute, dann kommst du mit viel mehr Schwung auch aus der Hälfte raus, wenn es gleich so startet. Das ist schon gut. Thema Pausen, das 1-1 kam ja relativ kurz vor der Cooling Break.
Nee, Hydration Break.
Hydration Break, Hydration Break, die Werbepause, genau. Nein, Erfrischungspause. Werbung, also wer würde denn sowas behaupten? Das ist ja eine Frechheit von mir. Nee, aber wo ich mir dachte, du kassierst gerade ein Tor und jetzt kommt diese beschissene Pause. Also du bist eh schon in einer schlechten Phase, nach dem Gegentor bist du ja prinzipiell immer ein bisschen angeschlagen. Und dann kommt diese blöde Pause. Wenn die jetzt auch noch Oberwasser bekommen, dann kann das Ding noch komplett kippen. Also da hatte ich schon ein bisschen Bammel.
Aber dazu ist es ja zum Glück nicht gekommen. Also wie gesagt, das 4-1 von Jamal Musiala. Starke Vorarbeit von Kimmich, 68. Minute. Das 5-1 von Nene Brown, wirklich ein starkes Spiel gemacht. Vorlage von Dennis Undav, der da ins Spiel gekommen ist. Der machte dann auch das 6-1. Auch hier wieder Vorlage von Josh Kimmich. Und dann hinten raus Kai Havertz. Schönes Tor. Auch hier die Vorlage von Dennis Undav.
Abi.
Ja. Und der hat auch hinterher auf der Pressekonferenz, ich habe mal einen Ausschnitt für euch, hat er für einige Lacher gesorgt, denn der hat so ein bisschen erzählt, wie die Mannschaft sich denn so in Winston-Salem so bewegt.
Ich finde es halt gut, dass du Freigang hast, du kannst halt viel machen oder einiges unternehmen, ob du jetzt, was weiß ich, Tennis spielen gehst oder außerhalb vom Dings da. Aber wie gesagt, wir sind ja auch alle erwachsene Männer, wir wissen, um was es geht. Deswegen, wie gesagt, der was
Freigang
macht.
Freigang ist stark, Dennis.
Ja, sagt man das nicht so?
Wenn du im Gefängnis wärst, schon. Ja.
Falsche Wortwahl dann. Deswegen haben die gelacht. Ah.
Ich liebe einfach diesen Typen wirklich. Der ist so authentisch und so super echt. Und er ist ein guter Kicker, ne? Also.
Ja, der ist schon cool. Also, schafft er jetzt irgendwo noch auch ein sportliches Luxusproblem.
Ja.
Weil du dich natürlich fragen musst, lässt du denn jetzt starten im zweiten Spiel? Aber nimmst du Havertz runter, der ja auch doppelt getroffen hat? Schiebst ihn auf die 10, wo du eigentlich Musiala hattest? Also die einzige Komponente, die der Offensive ja nicht wirklich gefunkt hat, waren Leroy Sané. Schiebst du Musiala auf Außen, damit Undav oder Havertz diese Halbposition besetzen können im Zentrum? Also das wird spannend jetzt im nächsten Gruppenspiel, wer da einfach starten wird.
Ja, auf jeden Fall. Sané, werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Vielleicht eine Sache noch zu Dennis Undav. Er ist erst der zweite Spieler bei einer WM, der nach Einwechslung ein Tor erzielt und zwei vorbereitet. Kennst du diese Statistik? Weißt du, wer der andere Spieler war?
Ich hab's gelesen. Ich überlege gerade, wer es war. Doch, ich weiß es. Es war James Rodriguez gegen Japan.
Ja, genau.
2014.
Genau.
Ja, doch, ich hab's auch gesehen. Ich hab's auch gesehen.
Super, clever. Das sind die Statistiken, die wir lieben, ne? Aber Dennis Undav und James Rodriguez zusammen in einer Statistik. Mega. Könnt ihr euch übrigens gleich noch auf mehr freuen. Wenn man mal ansonsten aber so allgemein schaut, wer vor allem in diesem, also grundsätzlich ein 7-1, da kann man nicht viel verkehrt machen. Trotzdem würde ich schon sagen, kannst du gewisse Spieler als besonders stark und gewisse Spieler als nicht besonders schwach einschätzen, ist übertrieben, aber fand ich, da gab es schon einige.
Außer sie heißen Leroy Sané, die kannst du schon besonders schwach nennen.
Na, ich finde nicht nur Sané. Fangen wir vielleicht mal an bei den starken Spielern. Also Nene Brown, der ja wohl auch auf dem Weg zum FC Bayern ist. Ich habe mich erst ein bisschen gewundert, auch über die Nominierung, weil ich finde, vielleicht ist es auch so ein bisschen untergegangen, dass Eintracht Frankfurt ja allgemein eine schlechte Saison gespielt hat. Aber der scheint ja gesetzt zu sein auf der Außenbahn. Der hat mich beim Testspiel gegen die USA hatte mich schon begeistert. Und jetzt auch in diesem Spiel. Also mittlerweile sage ich, am Anfang war ich da skeptisch, als ich das mit Bayern gelesen habe. Aber mittlerweile sage ich mir, geile Geschichte. Das wäre so ein Spieler, wo du nach der WM sagen könntest, mein Gott, da um den würde sich halb Europa reißen.
Das ist halt die Frage, gerade in Richtung Ablösesumme, wann machst du diesen Transfer fest, wenn du ihn denn festmachst? Das ist ja aktuell nur ein Gerücht. Aber so eine Top-WM, die schiebt ja Marktwerte immer nach oben. Also kannst du ja keine geile WM spielen und danach billiger werden. Das funktioniert ja so nicht. Deswegen ist er auf jeden Fall ein spannender Spieler. Ja, ich hatte auch, das ist noch gar nicht so lange her, da kamen Statistiken raus, dass Nathaniel Brown der durchschnittlichste Bundesligaspieler ist, war in allen Statistiken unfassbar nah am Durchschnitt. Ob es die gewonnenen Zweikämpfe sind, ob es Sprinttempo ist, ob es die Pässe sind. Nathaniel Brown ist in fast jedem Wert, auch Torschüsse und so, unfassbar nah am Durchschnitt dran.
Tja.
So wirkt er nicht. Ich finde ja nicht, dass er wie ein Durchschnittsspieler wirkt, aber...
Nee. Ja, aber es ist manchmal bekloppt, wie so eine Entwicklung dann stattfinden kann innerhalb von kürzester Zeit. Ich fand tatsächlich auch Jonathan Tah nicht wirklich gut. So, also ich finde vom Defensivverhalten her war einige Male ziemlich hölzern unterwegs aus meiner Sicht. Und das ist jetzt aber wirklich Meckern auf dem allerhöchsten Niveau. Ich fand Kai Havertz eigentlich auch nicht sonderlich auffällig. Ich meine, klar, er hat den Elfmeter verwandelt. Er hat ein schönes Tor hinten raus noch gemacht. Aber ansonsten war er relativ unauffällig. Klar, er wurde auch nicht viel gefüttert, ne, muss man auch dazu sagen. Aber er wurde ja hinterher zum Spieler des Spiels gekürt. Und da dachte ich mir, boah, da hätte ich einige andere vor ihm gesehen, ehrlicherweise.
Ja, also rein spielerisch hätte man da auch einen Michael Ballack nehmen können, hätte man dann einen Nene Brown nehmen können. Also du hättest wirklich nicht Havertz da hinstellen sollen, in meinen Augen. Ja, nicht besonders gut, finde ich schwer, weil mir fällt jetzt auch kein Moment ein, wo ich mir dachte, boah, das war jetzt aber nicht gut oder das hättest du besser machen können. Als Stürmer bist du irgendwo auf die Bälle angewiesen, wie du ja schon gesagt hast. Und ich würde jetzt nicht mitgehen, dass ich sagen würde, dass Havertz kein gutes Spiel gemacht hat.
Kein gutes Spiel, habe ich ja eben gesagt, aber im Sinne von, dass er im Vergleich zu vielen anderen, die da vorne waren, auch eher abgefallen ist, aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, es kann halt auch daran liegen, das habe ich ja eben auch gesagt, dass er eben auch nicht so unfassbar viel auch in Szene gesetzt wurde. Das kommt natürlich auch dazu. Vielleicht eine ganz andere Diskussion führen wir an der Stelle wieder bei Leroy Sané. Man muss es einfach so knallhart sagen. Weißt du, das Ding ist, und das habe ich gefühlt in diesem Jahr auch schon andauernd gesagt, ich möchte nicht so rüberkommen, dass wir ihn hier bashen oder haten. Darum geht es nicht. Leroy Sané, wir kennen ihn ja persönlich nicht, aber er soll ja ein super Charakter sein in der Mannschaft. Das möchte ich ihm gar nicht wegnehmen. Es ist total positiv, wenn er das ist. Aber, liebe Freunde auch da draußen, wir müssen das doch nach sportlichen Gesichtspunkten hier bewerten. Und wenn du als Offensivspieler bei einem 7:1 gegen Curaçao an keinem Treffer direkt beteiligt bist, dann aber beispielsweise...
Nicht mal indirekt. Also er hat nicht mal irgendwie den Pre-Assist, was ihr so ein dummer Set ist, aber nicht mal das
ja,
hat er
ja. Aber dann beispielsweise Dennis Undaf, ich weiß, positionsmäßig ist das jetzt nicht 1:1 vergleichbar, aber Undaf als Einwechselspieler reinkommt, einmal trifft, zwei Vorlagen gibt, dann kann etwas nicht stimmen. Es ehrt den Bundestrainer und Josh Kimmich ja im Endeffekt auch, dass sie ihn schützen. Das ist ihre Aufgabe, das wundert mich nicht. Aber das, was sie auch bei Sané an positiven Aspekten herausarbeiten, nämlich, dass er sich viel hinten engagiert, dass er sich die Chancen erspielt, dass er Läufe macht. Ehrlicherweise, das sind für mich fußballerische Basics, die jeder Nationalspieler bei einer Weltmeisterschaft abrufen sollte. Das ist nichts Besonderes.
Ich wollte gerade sagen, das ist nichts, was du herausheben solltest. Also auch nicht auf der Position. Er ist ein Flügelspieler. Also wenn jetzt in Havertz auf einmal in der IV landet, das kann man erwähnen, das ist außergewöhnlich. Aber wenn ein äußerer Mittelfeldspieler, Flügelspieler, wie auch immer du es interpretieren willst, mit nach hinten arbeitet, das ist seine Pflicht. Der spielt auf Außen. Auf Außen musst du hoch und runter ackern. Das ist die Position. Also das ist genauso, wenn ich sage, ja, mein Bäcker ist ein super Typ, der backt Brot. Ja, das ist sein Job. Also das finde ich auch nicht besonders, was da erwähnt wurde. Und ich sehe es teils auch gar nicht, muss ich ehrlich zugeben. Also mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass ein Sané irgendwie krass viel ackert nach hinten oder dass er extrem viele geile Läufe macht. Deswegen, ich sehe das nicht mal. Deshalb bin ich aber auch kein Bundestrainer, sondern nur Nagelsmann vielleicht. Aber, also, wie du schon sagst, schützende Hand ist wichtig, ist richtig, deshalb sind sie da, wo sie sind. Aber Kritik muss erlaubt sein. Und ein Spieler, der zu Recht kritisiert wird, klar nicht von allen, da gibt es auch grundsätzlichen Hass, das ist scheiße. Aber prinzipiell muss Kritik erlaubt sein und ein Leroy Sané muss kritisiert werden für seine Leistung, weil die ist scheiße.
Und letztendlich, wenn du das Spiel siehst, er hat zwei Top-Chancen vergeben. Und ich sag dir mal, wirklich ein symbolisches Beispiel, wo ja auch viel immer das Argument kommt oder dass viele Leute denken, er wäre arrogant in seiner Art und Weise, wie er spielt. Rund um die halbe Stunde Marke, als Sané in der eigenen Hälfte war und verteidigt hat, da hatte er den Ball am Fuß. Was macht er? Er legt den Ball per Hacke in der eigenen Hälfte um die halbe Stunde Marke, also kritische Phase im Spiel. Versucht er den Ball zu einem Mitspieler per Hacke zurückzuspielen. Was passiert? Ein Curaçao-Spieler spritzt dazwischen und fährt einen Konter, der zum Glück abgefangen wurde. Aber das sind genau diese symbolischen Szenen. Ja klar, jetzt können wieder alle sagen, ja, wir nehmen jetzt jede einzelne Szene bei ihm unter die Lupe. Aber er zieht es halt
klappt,
auf sich.
Dann doch
ja, richtig, aber er zieht es halt auf sich. Das ist ja das Problem. Ich würde mir ja manchmal denken, Leroy, spiel doch einfach solide, lauf den Abspiel nach hinten, geh nach vorne, alles gut. Aber warum macht man sowas? Er zieht es ja auf sich, das ist ja das Problem. Auch Nagelsmann. Warum wird Sané so kritisch gesehen? Auch aufgrund der Aussagen von Nagelsmann. Weil er gesagt hatte damals, Sané muss bei Galatasaray im Prinzip überperformen. Das hat er nicht gemacht, er war nicht mal Stammspieler. Er kommt trotzdem mit, bekommt immer wieder die Chance, immer mit dem Argument, ja, Sané ist dafür da, dass im entscheidenden Moment kann er den Unterschied machen. Aber es kommt fast nie. Also wie oft willst du denn auf irgendwas warten? Das Potenzial ist ja unbestritten. So, aber Sané ist auch 29. Der ist kein Perspektivspieler mehr. So, und wenn du über Jahre immer darauf wartest, dass er mal konstant, und das hast du bei City gesehen, das hast du bei Bayern gesehen, das hast du bei Galatasaray gesehen, wie lange willst du denn darauf warten? Irgendwann muss auch mal Schluss sein. So, und mir ist es immer zu wenig zu sagen, ja, er kommt für die speziellen Momente, aber selbst die kommen ja nicht. So, also man versucht etwas zu erzwingen, man erhofft sich was, aber letztendlich zeigt Sané oder er zahlt es in der Regel nicht mit Leistungen zurück. Das ist die brutale Wahrheit.
Ja, zumal wenn ich einen Spieler habe, wo ich sage, den habe ich für die speziellen Momente, dann startet der doch nicht. Also ich habe doch einen Spieler, ich will doch den in der Startelf haben, wo ich sage, der ist fürs ganze Spiel da, der hilft mir das ganze Spiel und nicht nur für die speziellen Momente. Das Wording in dem Fall zu sagen, der ist dafür da, finde ich auch einfach nicht gut vom Trainer.
Ja, und es macht ihm das Leben natürlich auch letztendlich schwerer, aber ihr versteht, glaube ich, was wir damit meinen. Trotzdem, um jetzt auch mal wieder positiv zurückzukommen. Also, du hast dich offensiv unfassbar variabel präsentiert, 7 unterschiedliche Torschützen, du hast sehr viel Spielwitz gezeigt. Viele Spieler zeigen sich in einer guten Form. Auch insgesamt die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Das ist toll. Ich finde, was sich verbessern muss, ist hinten die Abwehrarbeit. Wenn Kimmich nach innen zieht, ist immer hinten zu viel Platz aus meiner Sicht. Dementsprechend aus meiner Sicht, man muss, ich weiß, Kimmich macht diesen Weg in der Mitte, weil er ja bei Bayern auch auf dieser Doppel-6 spielt. Aber ich finde, das kannst du gegen die Top-Nation, das kannst du nicht durchgehen lassen, weil die Lücken wären sehr groß. Und Metscher und Pavlovic müssen da mehr kreieren und müssen aber auf der anderen Seite auch besser in der Rückwärtsbewegung sein. Das war nämlich genau das Problem bei dem Gegentor, dass die dann nämlich nicht rechtzeitig zurückkamen. Das ist für mich noch so, wo ich nach dem Curaçao-Spiel gesagt habe, das wäre noch so ein Punkt, wo ich mir denke, das muss noch deutlich besser werden. Da muss man sich noch steigern.
Muss ich erstmal schnell korrigieren, bevor die Kommentare brennen. Es waren natürlich nur 6 Torschützen und nicht 7 verschiedene.
Ja, natürlich. Havertz hat ja doppelt getroffen. Ja, klar.
Ja. Ich bin auch einfach kein Fan von diesem Kimmich auf rechtsverteidiger Experiment. Also ja, klar, es funktioniert ja irgendwo, so ist nicht. Aber ich finde, du kannst dein, also Kimmich ist vielleicht dein einziger Weltklasse-Spieler, wenn er auf der 6, auf der 8 ist. Auf rechts hinten ist er nicht Weltklasse. Also den einzigen Weltklasse-Spieler positionsfremd einzusetzen, finde ich nicht gut. Ja, du hast die Knappheit auf Außenverteidiger, die haben wir schon seit gefühlt 500 Jahren. Aber da muss es eine bessere Lösung finden. Also ich finde, Kimmich gehört auf die 6. Da hilft er dem Spiel am meisten. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir vielleicht aus Zufall irgendeinen Breakout-Star in der nächsten Saison haben, damit Kimmich auch für Deutschland auf der 6 spielen kann.
Ich bin ehrlicherweise ein Fan davon, dass Kimmich auf Außen spielt. Aber das, und da möchte ich deinen Gedanken vielleicht zu Ende führen, sie müssen sich im Zuge entscheiden, was sie wollen. Wenn er auf Außen spielt, muss er da konsequent bleiben und kann nicht immer nach innen ziehen. Wenn er auf der Doppel-6 spielt, ist es was anderes. Aber man muss sich auf eine Sache ganz klar committen, aus meiner Sicht.
Naja, die Kommunikation muss auf dem Feld besser sein. Also er kann ja nach innen ziehen, wenn der andere da vorauszieht. Das ist ja prinzipiell möglich. Und ich meine, der Nene Brown ist ja am Ende auch in seinen Läufen immer ins Zentrum reingerückt, klar mit Zug zum Tor. Aber dass du auf Außen mal Lücken reißt, ist normal, aber einer muss sie halt abdecken.
Ja, genau so ist es. Aber wie gesagt, es war das erste Spiel und ein 7:1, besser geht's ja gar nicht im Prinzip. Jogi Löw, vielleicht eine Sache noch, hatte gesagt, die Mannschaft hat viel Qualität, aber noch nicht die Stabilität, die es braucht, um Titel zu gewinnen. Wie siehst du das?
Fragwürdig. Also gerade explizit zu sagen, dass man noch nicht quasi bereit für den Titel ist, finde ich zu früh im Turnier zum einen und zum anderen einfach zu vorausschauend quasi. Also ja, ich verstehe seinen Punkt, ich weiß, was er meint, aber wenn sich diese Truppe jetzt in den nächsten beiden Spielen gegen gute Gegner, also sowohl Elfenbeinküste als auch Ecuador, sind keine leichten Gegner, und wenn man sich jetzt da gut zeigt und da zwei geile Spiele hinlegt, na, wer weiß, also in so einem Turnier kann man sich auch in einen Rausch reinspielen. Und dann traue ich dem Team prinzipiell, eventuell vielleicht, das sind ganz viele eventuell, die jetzt hier passieren müssen, aber ich würde nicht grundsätzlich sagen, dass das Team keinen Titel holen kann oder dafür nicht stabil genug ist.
Ich verstehe, glaube ich, so ein bisschen, was er meint. Ich würde die Aussage tatsächlich ein bisschen unterstützen. Ich glaube, er sagt das so ein bisschen auch aus seiner eigenen Erfahrung raus. Wenn du dich dran erinnerst, als du diese Ära Jogi Löw begann, man hat sich ja im Prinzip von Turnier zu Turnier immer so ein bisschen gesteigert, bis man dann 2014 quasi so ein bisschen auf diesem Peak angekommen war. Nachdem die Jahre zuvor, wenn wir das Sommermärchen mal rausnehmen, ja, aber echt schlecht waren. Und vielleicht meint er das jetzt so ein bisschen, ne? Wie gesagt, wir hatten ja zwischendurch eine extrem schlechte Phase.
Du warst 2002 im WM-Finale, hast klar eine Horror-EM 04 gespielt und warst dann 2006 wieder Dritter. Also so schlimm war es jetzt vorher auch nicht, aber ja, ich weiß schon.
Na gut, aber 2000 war schlecht und 2002, sagen dir ja auch alle, da wusste man ja nicht, wie man ins Finale gekommen ist. Also fußballerisch war das eigentlich nicht gut gewesen. So, ne? Aber auch das Jahr zuvor war ja nicht dolle gewesen. So. Aber sowas Ähnliches hatten wir ja jetzt in den letzten Jahren ja auch. Zum Beispiel die Heim-EM war ja jetzt auch nicht richtig schlecht. Im Gegenteil, die war ja, fand ich insgesamt sehr gut. Aber vielleicht sagt Löw das so aus seiner Erinnerung heraus, dass er sagt, ja, jetzt kommt sozusagen der nächste Entwicklungsschritt und dann sind wir eher da. Aber grundsätzlich, wie gesagt, das Turnier ist lang und man hat den Job da erfüllt. Und was für uns spricht, nach einem 7:1 gegen ein Team in Gelb-Blau sind wir bisher immer Weltmeister geworden. Ist einfach so.
Also wenn das nicht zieht, dann weiß ich aber auch nicht. Also wenn, liebe Zuhörer, wenn ich ihr wärt, ich würde alles, was ihr habt, jeden Cent auf eurem Konto auf Siegweltmeister, genau, auf Weltmeister Deutschland tippen. Macht es, tut es.
Ja, aber auch nicht zu viele, weil sonst ist die Quote nicht mehr so gut. Oder? Ich habe keine Ahnung von Wetten, ich beteilige mich.
Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ja so, ich glaube, so funktioniert das nicht.
Okay, gut, dann vergesst, was ich gesagt habe. Und im Übrigen, der zweite Spieltag hat ja gerade begonnen und die Tschechen sind gerade in Führung gegangen. Gegen
Mann, ich hänge ein bisschen hinterher. Ich muss über Join gucken.
Achso.
Ich habe ja doch keinen Fernsehen. Sorry. Ich habe doch keinen Fernsehen in der Wohnung. Ich bin ein bisschen hinten dran. Ja, sorry, jetzt habe ich gespoilert. Jetzt sehe ich es auch. Wow. Tor für Tschechien. Krass. Das hätte ich ja nie erwartet.
Überraschung. Das nächste Spiel für die deutsche Mannschaft dann jetzt am Samstag, 20. Juni um 22 Uhr in Toronto gegen die Elfenbeinküste. Das wird ein sehr hartes Spiel. Der Trainer von der Elfenbeinküste hat gesagt, wir werden versuchen, die deutsche Mauer einzureißen. Hat auch irgendwie historisch einen gewissen...
Also das hat schon, also ich das, weiß das nicht. Hat schon David Hasselhoff gemacht. Ich weiß jetzt nicht, warum er die wieder... Also das verstehe ich nicht.
Ja, ich auch nicht. Vielleicht denkt er auch, die Mauer steht noch. Wobei, glaube ich, ehrlicherweise nicht. Na, ich dachte mir auch so, also die Abwehr ist jetzt nicht, also ist jetzt nicht dafür bekannt, dass wir jetzt so eine krasse Abwehrmauer hätten.
Nicht oh. wirklich, ne.
Aber, aber wir werden es auf jeden Fall sehen. Ein ganz schwieriges Spiel, haben wir auch schon gesehen, die haben ja Ecuador geschlagen. Das war ein extrem gutes Fußballspiel, werden wir gleich zu kommen. Wie gesagt, Samstagabend geht's weiter in Kanada. Freue ich mich schon sehr drauf, sich das anzugucken. Gehen wir mal schnell durch alle Spiele durch. Wie gesagt, Eröffnungsspiel fand in Mexiko statt, im Aztekenstadion. Die Mexikaner haben gewonnen 2-0 gegen Südafrika, die ja, wie gesagt, jetzt gerade auch wieder zurückliegen. Das war tatsächlich so ein Spiel, da habe ich das WM-Feeling noch gar nicht gehabt. Lag vielleicht auch daran, dass das ZDF einfach die Eröffnungsfeier großflächig verschlafen hat. Und das Spiel selber von den drei roten Karten mal abgesehen, das gab es noch nie beim Eröffnungsspiel, aber die Partie an sich war jetzt auch, also nicht sonderlich toll, sich das anzugucken.
War lustig, komm, hab dich mal nicht so.
Okay, wenn du das sagst. Es ging ja dann in der Nacht weiter mit Südkorea gegen Tschechien, haben ja das Spiel gedreht, die Koreaner am Ende mit 2-1 gewonnen, war ein verdienter Sieg. Und das erste Mal, wo ich so richtig WM-Feeling bekommen habe, war, als die Kanadier eingestiegen sind. Mit einem 1-1 gegen Bosnien-Herzegowina, als Alanis Morissette O Canada gesungen hat. Wirklich, das war so eine schöne Intonation. Vielleicht, weil ich liebe Kanada einfach, freue ich mich. Ich bin ja in 2 Monaten da, auch 2 Wochen im Urlaub, freue ich mich sehr darauf. Und was ich schön fand, wie sie auch die Hymne gesungen hat, weil Kanada ist ja zweisprachig, Englisch und Französisch, und sie hat die Hymne tatsächlich auch zweisprachig gesungen. Also sie ist in der Hymne in den Passagen teilweise gewechselt. Das fand ich auch schön. Hat mich berührt. Das war so das erste Spiel auch, wo so dieses Ganze drumherum und so, wo ich gesagt habe, jetzt fängt die WM an. Und das Spiel war auch nicht so schlecht.
Ja gut, ich finde, man sollte Französisch verbieten.
Kein Fan von Französisch?
Nein.
Aber es ist schön gesungen. Wie damals Céline Dion bei den Olympischen Spielen auf dem Eiffelturm. Das ging auch voll zu Herzen.
Ja, übel. Ich weiß genau, wovon du redest.
Oh Gott, das schicke ich dir nachher. Schrecklich. Was für ein
Kulturbanause.
Was willst du zum Spiel noch sagen?
Ich bin großer Fan von Edin Dzeko und Spiele ohne Edin Dzeko finde ich doof. Also wenn Bosnien spielt und Edin Dzeko nicht mal eingewechselt wird, dann macht mich das grundlegend traurig.
Ich
finde es spannend, verwirrend, verständlich, so viel zugleich, dass Fonzie Davis mit dabei ist. Weil, wird der fit? Wird er überhaupt eine Sekunde spielen? Hast du den nur für die Kabine bei? Dann hättest du ihn auch als Trainer mitnehmen können oder so. Also ich weiß nicht, ob Kanada quasi sich selber einen Kaderplatz geklaut hat mit dieser Davis-Nominierung.
Ja, auf der anderen Seite, wenn du vielleicht doch noch hoffst, dass er irgendwie zum Einsatz kommen kann, ist er halt schon der absolute Leader. Ne? Aber ja, gute Frage. Auf jeden Fall aber kann man sagen, was schön ist, dass, und das ist, finde ich, bei so einem Turnier auch nicht unwichtig, weißt du, dass die Gastgeber auch gut reinkommen. Die USA haben das überraschend gut gemacht. Ja, es war in Anführungszeichen nur Paraguay, aber dieses 4:1, das ist dieser Maurizio Pochettino-Fußball, wo ich mir dachte, boah, ja, bei Tottenham war es geil, so, aber mit den USA, das ist...
Bei Chelsea nicht.
Das stimmt. Aber auch bei den USA, es sah ja in der Vorbereitung jetzt auch nicht immer so geil aus, ne? Aber wie die das da gespielt haben, Doppelpack von Follarin, Balogun, Gio Reyna hat auch getroffen, das hat richtig Spaß gemacht.
Ja, das war schon stark. Also ich meine, ich glaube, du wahrscheinlich auch, bist ja wahrscheinlich auch in einigen Tipprunden mit drin. Und natürlich hat man da auf Sieg USA getippt. Aber das 4:1, auch gar nicht vom Ergebnis, sondern von der Art und Weise, wie sie es gemacht haben, habe ich es nicht so dominant erwartet. Also das sah schon nicht schlecht aus. Die können schon ein bisschen gerade auslaufen mit dem Ball am Fuß.
Ja, auf jeden Fall. Das nächste Spiel ist ja jetzt, glaube ich, dann gegen Australien, oder? Morgen? Guck mal kurz. Auf jeden Fall Felix Zweier, erster Einsatz für den deutschen Schiedsrichter. Meine ich.
Ja, genau. Morgen 21 Uhr.
Ah, das wird geil. Bevor wir zu Australien kommen, erstmal noch, und das war, glaube ich, die erste große Überraschung bei dem Turnier, Katar holt ein Last-Minute 1:1 gegen die Schweiz. Es ist wirklich unfassbar, wie viele Chancen die Schweiz vergeben hat. Und am Ende köpft HSV-Spieler Miro Muheim die Kugel auch noch ins eigene Tor. Wahnsinn, oder?
Das war die Härte. Ich fand's so lustig. Das habe ich auch in dem Moment genervt. In der Halbzeit im ZDF, wo Christoph Kramer meinte, die Schweiz wird dieses Spiel gewinnen, auf jeden Fall werden sie gewinnen. Es gibt keinen Weg, wie die Schweiz nicht gewinnt, bla bla bla. Boah, ich dachte, Junge, es steht 1:0. Es steht 1:0 und wir sind bei einer WM. Also, dass Katar jetzt nicht die Weltmannschaft ist, ist ja das eine. Aber die sind auch nicht ohne Grund dabei. Und diese übelste Arroganz, ja, auf jeden Fall gewinnt die Schweiz. Und dann wurde es eine 1:1, da musste ich schon lachen, muss ich sagen. Was für mich der spannendere und größere Knackpunkt in diesem Spiel war oder ist, ist die Elfmeterentscheidung und das davorgehende, ja, war es denn jetzt Abseits oder nicht? Weil da ist ja die Technologie dann einfach mal ausgefallen, was in so einer WM ja nicht passieren darf. Also ich bitte dich. Also was machst du dann, wenn es jetzt im Finale passiert wäre? Und ja, klar, jetzt stellen sie sich hin und sagen, wir konnten auch kein Bild finden, was das Abseits beweist. Ja, Fernsehperspektive ist immer ein bisschen verfälscht und ein bisschen seitlich. Aber ich fand schon, dass das extrem nach Abseits aussah. Und dann das, ohne diese halbautomatische Linie zu bewerten, das ist bei einer WM schwer.
Ja, wir werden ja gleich noch zu anderen Schiedsrichterentscheidungen kommen. Weil insgesamt dachte ich mir zwischendurch schon, wow, wirklich, das waren teilweise echt großartige Leistungen und jetzt hinten raus in den letzten Tagen dachte ich mir einige Male, aber wenn wir gleich zukommen. Brasilien gegen Marokko, das war so das erste, finde ich, nominell wirkliche Topspiel. Schöne Tore von Saibari, auch der ist ja angeblich auf dem Weg zum FC Bayern. Die Bayern sollten ihn jetzt ganz schnell kaufen, damit die Ablöse jetzt nicht noch teurer wird. Dann auch ein schöner Ausgleichstreffer von Vinicius. Was ich schon krass fand, und man muss einfach fair sagen, die Brasilianer, wenn du dir auch den Kader anguckst, Brasilien ist nur vom Namen her groß, aber die sind in der Spitze, sind die für mich nicht mal Titelanwärter. Die sind für mich im erweiterten Kreis, aber mehr auch nicht. Und ich finde, das hast du in diesem Spiel auch gesehen. Klar, Marokko hat sich auch überragend entwickelt. Ne? Man darf nicht vergessen, vor 4 Jahren bei der WM sind die Vierter geworden. Aber wie die Marokkaner gerade in der ersten Halbzeit die Brasilianer spielerisch teilweise dominiert haben, das war schon bemerkenswert.
Ja, da wär hier auch einfach unfassbar aufgefallen ist ja Ayoub Bouadi mit seinen 18 Jahren, was der da für ein Spiel gemacht hat. Unglaublich. Und wie du schon sagst, diese Dominanz und diese technische Raffinesse, die Marokko da rausgehauen hat. Also ich glaube, wenn die Trikots getauscht hätten, das wäre nicht aufgefallen. Wer von beiden hier Joga Bonito spielt. Also Marokko ist schon sehr stark, ist auch ein Team, dem ich viel zutraue. Was nach der letzten WM, wie du schon sagst, auch keine Überraschung ist.
Auf gar keinen Fall. Dann kam in der Nacht Haiti gegen Schottland.
Da war ich tief im Traumland. Also das habe ich nicht geguckt. Das, ja, da bin ich auch offen und ehrlich.
Ich auch. Und als ich hinterher mir die Highlights angeguckt habe, auch wenn die schottischen Fans natürlich wieder abreißen, das ist richtig geil, sich die ganzen Videos reinzuziehen. Aber spielerisch, also WM kam weg nach 28 Jahren am Ende, aber das entscheidende Tor von Jordan McGinn, was glaube ich auch noch gefühlt noch dreimal abgefälscht wurde, am Ende 1-0. Haiti hatte einige Möglichkeiten sogar, aber insgesamt war es schon echt trostloses Spiel. Auf der anderen Seite sage ich mir so, Schottland fährt auch nicht zu so einem Turnier, um jetzt zu sagen, wir müssen jetzt das Spiel machen, weißt du? Also es war halt auch so ein bisschen für die irgendwie auch unangenehm, weil Schottland ist ja eigentlich schon eher der Underdog. Und dann spielen die aber gegen Haiti und müssen das Spiel machen.
Bei einem großen also, Turnier schon, auch noch, nicht mal für einen Testkick oder
ja,
so.
Ne? Ja, also es ist auch undankbar, muss man
was
auch sagen.
Was ich also lustig finde, ich meine, vor der WM gab es ja viel Diskussion mit der Erweiterung, mit den mehr Teilnehmern, wodurch ja auch so Teilnehmer wie Curaçao, Kap Verde, Haiti und Co. zustande gekommen sind. Aber jetzt war Curaçao außen vor, diese ganzen ganz, ganz kleinen Teams haben sich alle gut geschlagen, da gab es keine Blamage. Also das 7-1 ist ja jetzt der einzige richtig hohe Sieg, wo du sagst, naja, was machen die ja eigentlich? Das finde ich schon bemerkenswert, weil davon war ja auch nicht auszugehen. Also wenn ich mir meine Tipps anschaue, ich hatte, glaube ich, Schottland-Haiti 4-0 getippt. Ich hatte Spanien gegen Kap Verde, da kommen wir noch zu, hatte ich 6-0 getippt. Also die Underdogs machen es gut, außer Curaçao. Aber die treffen wenigstens, die haben Tor geschossen, hey.
Ja, immerhin. Ich werde da ganz am Schluss auch noch mal was dazu sagen. Ist ein toller Punkt, den du eben gesagt hast. Machen wir erstmal weiter. Und da habe ich tatsächlich, das Spiel war ja um 6 Uhr morgens, und da habe ich tatsächlich bereut, dass ich es nicht geguckt habe. Und ich bin wirklich, als ich aufgewacht bin, aus allen Wolken gefallen, als ich gesehen habe, dass Australien die Türkei 2-0 geschlagen hat. Das hatte ich nicht auf meiner Bingo-Karte. Wenn du auch mal guckst, 30 Torschüsse für die Türkei, und die Australier schießen, glaube ich, zweimal aufs Tor, beide sind drin. Iran Kunda hat ja mal in der Bayern-Jugend, glaube ich, gespielt. Connor Metcalf von St. Pauli, die da einfach treffen. Und das Verrückte an der Geschichte ist ja, ich spinne es noch ein bisschen weiter, bei 2 von 3 Teilnahmen haben die Türken ihr Auftaktmatch bei einer WM jeweils gegen den späteren Weltmeister verloren. Es war 1954 gegen Deutschland und 2002 gegen Brasilien.
Oder 7. Ja, das wäre schon lustig. Das wäre schon lustig. Iran Kunda, ja, Bayern-Jugend, der wurde zu Bayern 2 eingekauft. Ja, das ist schon, aber
ja, oder so.
Darf man ihn jetzt nicht nennen. Aber ich finde, du hast ja bei der Türkei gerade gesehen, dass die taktische Ausrichtung ja katastrophal ist. Also, dass ein Iran Kunda ein unfassbar schneller Spieler ist, das sollte man, also gerade wenn man der Nationaltrainer ist, sollte man das wissen. Und dann spielst du mit wirklich nicht gerade den schnellsten Innenverteidigern eine relativ hohe Linie. Das war eine Einladung, dass man den Iran Kunda durchsteckt. Das war geschenkt. Und genauso.
Aber dass die halt auch keine einzige Chance auch nutzen.
Aber auch, du hast ja gefühlt das halbe Spiel Flanken in den Strafraum geprügelt auf den Kerem Aktürkoğlu, der, ich glaube, was hat denn der, seine 1,75 oder was? Gegen 3 wirklich große Innenverteidiger. Also was denkst du dir dabei? Irgendwann muss doch auch der Punkt kommen, wo du vielleicht merkst, okay, wir kommen nicht durch, wir schlagen nur Flanken. Vielleicht bringe ich mal meinen 1,90-Stürmer, der auf der Bank rumsitzt, rein. Aber nein, wir lassen Kerem Aktürkoğlu weiterspielen. Das fand ich rein von der taktischen Ausrichtung von der Türkei katastrophal. Ja, und auch, weil sie meinen Tipico-Schein gesprengt haben. Das hat mich auch geärgert.
Stehen auf jeden Fall jetzt schon mehr unter Druck. Das kann man von den Niederlanden und Japan jetzt noch nicht wirklich behaupten. Am Ende ein 2-2, was aber auch absolut leistungsgerecht war. Ein spätes, unfreiwilliges Kopfballtor von Daichi Kamada. Und die japanischen Fans natürlich auch im Anschluss haben das Stadion aufgeräumt, so wie man es kennt. Die sind da ja immer sehr, sehr ordentlich. Und was ich aber witzig fand, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
James Winston, famous James.
Ein Quarterback von den New York Giants im Japan-Trikot hat mit aufgeräumt. Fand ich auch Experte. Wusstest du, dass der während der WM Experte bei Fox ist?
Ja.
da dachte ich mir, warum?
Weil er einfach lustig ist. Das ist ja schön. Ich soll ja auch viel deutschen NFL-Content und da gab es auch einen Content-Creator, der da meinte, naja, viele Fußballfans, die kennen den ja gar nicht, die wissen gar nicht, wer Jameis Winston ist. Aber dass es aber auf Peak-Comedy und super geiler Content wird, sollte klar sein. Und genau das haben wir ja jetzt auch. Also der war ja jetzt auch beim Argentinien-Spiel mit dabei und da gab es auch total lustige Videos von dem. Also Jameis Winston, ein geiler Typ und ich freue mich sehr darauf, so kurios das klingt, wenn er seine Karriere endlich beendet und vollzeit ins Fernsehen geht. Das wird super.
Wobei ich auch dazu sagen muss, ich habe da auch mal viel quer gelesen, dass die Übertragung von Fox schon echt, also hast du das gesehen beim Eröffnungsspiel? Die haben ja bei den drei roten Karten, hat Fox in der Spielstandsanzeige, haben die wirklich drunter geschrieben, wie viele Spieler noch auf dem Feld stehen. Weißt du, für die ganz Blöden. Also ich da stand so irgendwie noch, da stand wirklich irgendwie so noch 9 oder 8 Players remaining oder so.
Also ich muss sagen, ich würde mir so eine amerikanische Übertragung auch nicht angucken. Ich denke mal, das ist auf ähnlichem Niveau wie so eine deutsche NFL-Übertragung, die auf RTL läuft. Also es ist, glaube ich, schon wahrscheinlich schon sehr anfängerfreundlich, schon sehr wenig fortgeschritten. Ich will nur Jameis Winston sehen. Also wir reichen die Jameis Winston-Clips.
Achso, so willst jetzt fällt mir gerade ein, willst du zum Spiel noch was sagen?
Achso, stimmt, wir reden ja über Fußball hier. Mensch, sag das doch früher. War ein spannendes Spiel. Also die Holländer waren schon. Niederländer. Waren schon die bessere Mannschaft und ich finde auch, dass der Sieg verdient gewesen wäre. Aber ich fand's cool, dass da noch ein Tor gefallen ist. Das macht ja diese so eine WM auch einfach aus, dass du ja klar an sich die favorisierten Niederländer hast. Und Japan ist ja so ein schwer einzuschätzendes Team, weil klar an sich waren sie Underdog in dem Spiel. Aber wenn ich immer durch die Stadt gucke, ich glaube, da spielt auch jeder in Europa. Und da kann jeder Fußball spielen. Also Japan ist eine fußballerisch total geile Nation. Ich finde es immer schön, wenn die in Turnieren so ein bisschen rumärgern.
Sind extrem unbequem, genauso ja auch wie Südkorea. Was ich dann auch interessant war, und da kommen wir vielleicht auch zu dem Punkt, wo man ja häufig bei dieser Vorrunde auch sagt, dass es so Spiele gibt, wo du sagst, boah, wenn du die Begegnung jetzt siehst, und gerade wenn es in der Nacht ist, sagst du, nee, okay, ich gehe lieber schlafen. Das dachte ich mir am Anfang auch bei Elfenbeinküste gegen Ecuador. Und gut, dass ich es mir angeguckt habe. 4 Alu-Treffer und ganz spät dann noch macht Ahmad den Lucky Punch für die Elfenbeinküste in der Nachspielzeit. Aber es war ein krasses Fußballspiel, wie das da abging. Wahnsinn. Und das auch nicht vergessen, Ecuador war vorher 19 Mal ungeschlagen. Also das war. Theoretisch sind ja beide Mannschaften vor allem, die leben ja von ihren Defensiven. Also ich glaube, Elfenbeinküste hat, glaube ich, die beste Defensive Afrikas und Ecuador, glaube ich, die beste in Südamerika in der Quali gehabt. Was ja auch krass ist, wenn du
mit Argentinien... Ja, aber das unterschreibe ich nicht, den Punkt. Also ich bin schon der Meinung, dass die Elfenbeinküste eher über ihren Angriff kommt mit Diomande, mit Nicolas Pepe, mit Elibahi. Also ich würde schon sagen, dass da eher die Offensive das Prunkstück der Mannschaft ist.
Aber die Defensive hat ja geliefert in der Quali. Also wenn du beste Defensive Afrikas bist, ist ja Fakt. So. Also das denke ich mir ja nicht aus.
Ja, nö, aber trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass die Abwehr da der entscheidende Punkt ist für die Elfenbeinküste.
Im also Gegensatz in dem Spiel war es
Ecuador, wo du ja klar einfach die Starbesetzung hinten drin hast mit einem Incapié, mit einem Pacho, mit einem bin ich doof? Außenverteidiger AC Mailand, Estupiñán. Also da hast du ja einfach super Spieler da hinten drin, rein personell.
Das wird fürs deutsche Team, also beide Mannschaften, das wird richtig hart. Wenn auch gerade zum Beispiel Elfenbeinküste Diomande hat auch ein super Spiel da gemacht. Also, boah, da müssen wir uns wirklich anschnallen. Die Schweden, ist wirklich Wahnsinn, ne? Miese Quali gespielt und seitdem Graham Potter da ist, geht's voll ab. Also 5-1 gegen Tunesien, Doppelpack von Adjari, Isaac Gyökeres haben auch getroffen für die Tunesier. Ehrentreffer von Omar Rekik. Woher kennst du diesen Namen?
Sind die verwandt?
Ja, Farin Bruder. Rekik? Bruder von Karim Rekik, der ja früher bei Hertha BSC unter anderem gespielt hat. Der hat den Ehrentreffer für die Tunesier erzielt. Aber am Ende war es natürlich eine deutliche Sache.
Es gibt ein Video von Karim Rekik auf der Meisterfeier von PSV Eindhoven, wo er zusammen mit, ich glaube, heißt er, mit Jeffrey Brumer zusammen auf der Bühne steht. Und die beiden in einem ganz, ganz schrillen Ton Karim Rekik, Karim Rikiki schreien. Das ist super lustig.
Was allerdings gar nicht lustig war, war hinterher die Trainerentlassung vom tunesischen Nationaltrainer Sabri Lamouchi. Mitten bei der WM, ne? Ist auch krass. Aber dafür kommt jetzt Hervé Renard und der ist ja unfassbar erfahren. Also der war ja Nationaltrainer mal in Saudi-Arabien, bei Angola, bei Marokko, mit Sambia und der Elfenbeinküste hat er sogar den Afrika-Cup geholt. Also eigentlich für so eine Situation besseren Trainer kannst du eigentlich nicht finden.
So auf spontan ist das schon cool, ja.
Aber auch eine wilde Geschichte letztendlich, ne? Mitten im Turnier da jetzt sowas zu machen, aber gut, okay. Kommen wir zur nächsten wilden Geschichte. Spanien gegen Kap Verde, 0-0. Und da kommt die nächste krasse Statistik ins Spiel. Mikel Oyarzabal, du wirst es gesehen haben, spanischer Stürmer hat in den ersten 30 Minuten nicht einmal den Ball berührt. Das ist das erste Mal passiert seit der WM 1966. Das sagt im Prinzip alles über dieses Spiel aus. Es ist auch das vierte WM-Spiel von den Spaniern in Folge, welches sie nicht gewinnen. Und dann am Ende natürlich der Held Vucinha, Cap Verde-Keeper mit 7 Paraden. Und der ist gerade auf Instagram auf dem Weg, auch was die Followerzahlen angeht, Manuel Neuer, glaube ich, zu überholen. Der hat, glaube ich, irgendwie vorher 40.000 gehabt und jetzt ist der im zweistelligen Millionenbereich. Auch irre.
Völlig verrückt.
Und der Mann ist, glaube ich, wie alt ist der? 40?
40 Jahre alt, ja.
Wahnsinn. Ja, für solche Geschichten lieben wir die WM. Aber hattest du auch zwischendurch, also ja, die Spanier hatten schon Chancen, aber es war auch hinten raus und De La Fuente hat ja offensiv alles auf die Platte geworfen. Aber ich finde, du hattest zu selten das Gefühl, dass es wirklich hochkarätige Dinger waren. Du hattest viele Abschlüsse, aber auch ehrlicherweise wenige, die jetzt wirklich extrem schwer zu halten waren, aus meiner Sicht.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, man dachte sich ja so, ja, das schaukeln die schon noch. Also ich habe mir jetzt nie, also bis zur 80. Minute dachte ich mir, naja, komm, das gewinnen die doch eh noch, da passiert schon noch irgendwas. Also ich hätte es gar nicht für möglich gehalten, dass die nicht gewinnen. Und gerade dann kam ja noch ein Lamine Yamal aufs Feld und trotzdem ging da nichts. Also wie du schon sagst, nur so irgendwelche Halbraumschüsse und sowas. Es war schon wirklich erschreckend schlecht.
Auf jeden Fall, da müssen sie sich jetzt erstmal schütteln. Belgien gegen Ägypten können wir, glaube ich, kurz machen. Das war auch ein, glaube ich, verdientes 1-1. Am Ende hat Lukaku nach 23 Sekunden immer noch den Ausgleichstreffer erzwungen. War ja am Ende auch nur ein Eigentor. Ja, wollen wir zu diesem Spiel, willst du dazu was sagen?
Belgien lebt ja auch noch so ein bisschen vom Namen und von den letzten Jahren, ja, von ihrer goldenen Generation. Aber ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass diese goldene Generation einfach vorbei ist. Also die, ich meine, du hast keinen Hazard mehr, du hast keinen Vertonghen und Alderweireld und so weiter mehr. Du hast jetzt Spieler auf dem Feld stehen. Also gerade wenn ich mir die Viererkette anschaue, die da gestaltet ist, mit Meunier, Ngoi, Michelet und Castagne, das klingt für mich nach Bundesliga 13. Platz. Also die goldene Generation ist vorbei. Belgien ist keine große Nummer mehr.
Auch wenn du hast zwar noch einige auch spannende junge Spieler wie die Kuiper oder Salemakers, aber die sind halt auch auf der anderen Seite noch nicht so weit.
So ist es, ne? Also und klar, es war noch ein De Bruyne, aber der Mann ist ja auch schon 580 Jahre alt und geht eher dem Karriereende entgegen.
Ja, also insofern stimme ich dir zu, ist das Ergebnis jetzt auch keine so Überraschung. Es gab auch ein 1-1 zwischen Saudi-Arabien und Uruguay. Das fand ich ein bisschen überraschend, auch wenn Uruguay, finde ich, kann man ähnlich sagen wie bei Belgien, auch die haben so die ganz großen Zeiten aus meiner Sicht schon hinter sich, aber wenn man gerade in der zweiten Halbzeit guckt, also wie viele Chancen die hatten, auch hier, überragender Keeper, Al-Owais, weiß nicht, wie viel der hinten raus auch gehalten hat. Also Uruguay, wenn du es realistisch siehst, das hätten die eigentlich auch gewinnen können oder gewinnen müssen.
Sollen, hinten sollen, 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 sollen.
Ja. Kommt da noch was, oder?
Nein, hätten sie gewinnen sollen. Punkt.
Okay, Punkt. Und dann kam das nächste Spiel, wo du dir dachtest, war glaube ich auch um 3 Uhr, boah, muss man sich nicht angucken. Auch das war ein gutes Fußballspiel, Iran
und
gegen Neuseeland.
Und das hat mich so geärgert, weil ich wirklich der Meinung bin, dass der Iran eine gute Mannschaft ist und Iran so ein bisschen mein Dark Horse Pick ist und war, dass die wirklich eine ordentliche WM spielen können und vielleicht so mal in Richtung Viertelfinale schielen können, wenn sie einen guten Lauf haben. Aber dann so eine Leistung gegen Neuseeland, also auch, also gerade defensiv, also du hast bestimmt die Tore mindestens gesehen, gehe ich mal stark davon aus. Das war, oh Gott, ich glaube, es war das zweite Tor, wo Chris Wood sich den Ball mit einer Seelenruhe zurechtlegen kann, bis er weiterspielt. Wie kannst du denn 20 Meter vom Tor gar keinen Druck bekommen? Also, das habe ich gesehen und ich habe mein Leben nicht mehr verstanden.
Auf der anderen Seite, die Neuseeländer müssen sich ärgern. Ne? Sie waren zweimal in Führung, ja auch die zwei Tore von Elijah Just. Und die All Whites, die warten weiterhin auf den allerersten Sieg bei einer WM. Aber trotzdem, also die haben wirklich ein
Aber
gutes
was man,
Spiel
was man gemacht. Sagen muss bei Neuseeland, die haben einen Lauf. 4 WM-Spiele in Folge unbesiegt, ne?
Das stimmt wohl. Wann waren das letzte Mal, dass die dabei waren? 2010?
2010 muss es gewesen sein. 3 Unentschieden und damit ausgeschieden.
Oh, gut. Oh, stark. Ja, okay. Behalten wir mal so im Hinterkopf und gehen weiter zu einem der besseren Spiele. Oder es waren ja wenig wirklich beschissene Spiele dabei in der Vorrunde. Aber das war wirklich stark. Also Frankreich gegen Senegal am Ende in 3:1. Vor allem im zweiten Durchgang ging es dann vor allem richtig zur Sache. Mbappé mit einem Doppelpack. Und ja, da fing es auch so an, was Schiedsrichterleistungen angeht, da ein bisschen dahin zu gehen. Also, dass Mbappé da keinen Elfmeter kriegt nach dem Foul an Mané,
Foul von Mané. Ja, dachte ich mir auch. Klar, also, klarer Elfmeter. Und dann, als dann der Schiri aufs Feld kommt und sagt, der Attacker initiated the contact. Ich dachte so, was? Was macht er? Also das ist für mich ein glasklarer Elfmeter. Und den nach VAR nicht zu geben, also völlig verrückt. Völlig verrückt.
Ich meine, die Berührung war jetzt nicht doll, aber in der Intensität, wo der Mané ja reingeht, muss die Berührung ja nicht extrem sein. Und das ist dann genau der Fail. Ne? Die Berührung ist vielleicht minimal, aber in der Geschwindigkeit macht es viel aus.
Genau, und auch an der Stelle. Also es ist ja quasi Knie auf Knie. Also es ist ja ein aktiver Teil, wo du sagst, wenn du jetzt am Oberschenkel, am Rumpf irgendwo getroffen wirst, wo du sagst, na komm, da passiert das bei der leichten Berührung nichts. Aber das Knie verrutscht ja doll genug, damit du nicht sicher landest und dann dementsprechend auch fällst, wie es der MVP nun mal getan hat. Also das ist ja ein klarer Elfer. Ich kann es auch 18 Mal sagen, dass es ein klarer Elfmeter ist. Und ein Mbappé jetzt nicht gerade einer meiner Lieblingsspieler, aber den muss er kriegen. Also das fand ich schon verrückt. Zumal ja, also Mané war ja nicht mal in seinem Blickfeld. Also zu sagen, the attacker initiated the contact, wenn der Verteidiger außerhalb seines Sichtfelds angerutscht kommt, ist schon verrückt.
Ansonsten muss man von den Franzosen den Hut ziehen für diese Leistung, oder? Also Senegal auch zählt zu den besten Mannschaften in Afrika und dass sie, ja klar, hinten raus wurde es kurz nochmal eng, aber auch da haben sie dann ja nochmal drauf reagiert. Fand ich beeindruckend, dass die Franzosen beispielsweise eben nicht gestolpert sind wie manche andere Mannschaften.
Na gut, da muss jetzt aber auch, also vielleicht liegt es gerade daran, dass Senegal ja eine gute Mannschaft ist, dass es nicht. Also Senegal galt ja jetzt nicht als krasser Underdog. Klar, in Frankreich ist wahrscheinlich jeder Underdog erstmal. Aber dass Senegal gut besetzt ist, war ja jedem klar. Also vielleicht ist es dann wieder diese Intensität, die du vielleicht brauchst, um nicht zu stolpern.
Ja, möglicherweise. Wer auch nicht gestolpert ist, oder zumindest nur ganz kurz, sind die Norweger. Denn der Irak muss man dazu sagen, auch wenn es am Ende mit einem 4-1 ziemlich deutlich war, aber die Iraker haben, oder die Irakis, wie sagt man die, keine Ahnung. Also der Irak hat auf jeden Fall über eine Stunde auch richtig Betrieb gemacht. Dann ging es dahin, auch weil man riesige Fehler hinten gemacht hat. Also diese, ich glaube, das zweite Tor von Haaland, wo der Keeper ihn, glaube ich, anschießt oder so. Ja, da hat man sich so ein Stück weit selbst geschlagen. Aber ansonsten kann man sagen, die Norweger rudern bisher souverän durchs Turnier. Das waren geile Bilder, ne? Ich glaube, das erinnert uns ja noch so ein bisschen an die Isländer mit diesem Hu und die Norweger rudern halt. Das sah geil aus auf den Tribünen.
Das sah cool aus, ja. Ist ja auch eine gut besetzte Mannschaft. Wenn man sich die Aufstellung mal anguckt, sind ist ja schon wirklich viel, viel Star-Power auch drin, auch ein paar Bundesliga-Gesichter. Oder ist es mehr als ein Bundesliga-Gesicht? Ja, doch, also es ist mehr als ein Bundesliga-Gesicht. deswegen, Norwegen ist schon stark, ist zwar für viele so ein Geheimfavorit. Sehe ich. Ich sehe es kommen, dass auch die ein paar Runden überstehen.
Und dann Argentinien gegen Algerien. Lionel Messi, der alle drei Tore geschossen hat, der jetzt mit Miroslav Klose gleichgezogen hat, was ja interessant ist. Am 16. Juni 2006, mit 18 Jahren, war er der jüngste WM-Torschütze Argentiniens. Und jetzt, rund 20 Jahre später, ist er der Älteste. Und ja, ich glaube, wir sind uns einig, den Rekord von Klose, den wird er wahrscheinlich übertreffen bei dieser WM. Leider, wenn man das aus deutscher Sicht sieht.
Da bin ich mir auch sicher, da bin ich mir auch sehr sicher. Aber lieber Messi als Mbappé. Also Mbappé wird sich den Rekord holen über die Zeit, da bin ich mir zu 1000% sicher. Aber bei Messi tut es mir weniger weh, wenn der Klose den Rekord abnimmt. Das ist ganz lustig. Weißt du, gegen wen Messi sein erstes WM-Tor geschossen hat?
Ich glaube, das war doch da gegen Serbien-Montenegro 2006, oder?
Ja, genau.
Das glaube ich, gesehen. Das hatte ich noch so im Hinterkopf gehabt, als ich die Statistik nämlich gesehen habe. Man muss aber auch dazu sagen, zwei Tore wären vielleicht gar nicht gefallen, hätte es die rote Karte gegeben.
Ach, Schwalbe, erzähl mir nix.
Ja, yeah,
gar nichts war das.
Klar, natürlich.
Das war gar nichts. Man hat ganz klar gesehen, dass der Algerier einfach nur mal Messi berühren wollte. Der wollte das Privileg haben, Messis Fuß zu spüren. Klare Schwalbe. Ja. Das war ein Angriff auf Messi, es war ein Attentat.
Okay. Lässt du meinen
kleinen Lieblingsautisten hier mal in Ruhe? Also rote Karte für Messi sofort, dann sag mal, knackt's bei dir oder was in Duisburg?
Ja, dann hätten wir die WM gleich abbrechen müssen, ne?
Ja, besser so.
Ja, aber ja. Ja, gut. Verstehe auch nicht, wie man das nicht sehen kann. Aber gut, okay. Die Österreicher haben sich erstaunlich schwer getan gegen Jordanien, am Ende 3-1. Dieses Tor von Romano Schmid war natürlich Zucker hinten raus, aber ein Eigentor und dann Elfmeter von Arnautovic. Man muss sagen, ja, die Jordanier waren gut, aber die Österreicher waren schon sehr schwach, aus meiner Sicht.
Ja, und an der Stelle möchte ich hier mal bitte ZDF kritisieren und fragen, warum ich GEZ zahle. Ich saß da beim Arzt und habe das Spiel auf dem Handy geguckt. Und im Fernsehen war es woanders, habe ich gelesen. Aber um Punkt 8 Uhr, als dann das normale Programm quasi begann auf dem ZDF, war der Livestream aus. Da war dann einfach zu Ende. Also das Tor von Arnautovic, das habe ich gar nicht mehr gesehen. In der 90. plus 8 oder was das war Schluss im Livestream. Da war ich ja richtig stinkig. Habe ich die Seite 8 mal neu geladen und dachte, was kann denn nicht sein? Da war ich sauer. Das hat mich sehr genervt.
Dann taucht auf einmal Gundula Gause auf.
Ich habe immer Hack zu Hause, ey.
Ja. Ja, willst du zum Spiel noch was sagen?
Ich mag Arnautovic. Ich finde den total lustig. Auch also nach dem 2-1, wo er ja, das Tor erzwingt, in Anführungszeichen, wie er dann den Innenverteidiger anjubelt, fand ich unfassbar lustig. Allgemein auch da wieder Tor nach Ecke, auch ein strafbares oder ein zurückgenommenes Tor nach Ecke. du hast es vorhin schon angesprochen, diese Standardgefahr und diese Eckballgefahr, die wir im Turnier haben, oder vielleicht auch einfach im modernen Fußball. Du hast es ja gesehen bei Arsenal die ganze Saison über. Fußball spielen können sie nicht, Ecken schlagen können sie wie Könige. Das ist schon spannend, dass du jetzt in der Moderne mit dem Spielelement, ich meine, die Ecke gibt es ja gefühlt schon immer im Fußball, und dass du jetzt nochmal so eine Revolution quasi drin hast, finde ich schon spannend.
Ja, auf jeden Fall. Die Engländer haben das ja sehr extrem gemacht. Wollen wir das Spiel einfach gleich vorziehen? Portugal machen wir gleich hinten raus vielleicht noch. Trotzdem muss ich sagen, 4-2 gegen Kroatien. Es stand ja zur Pause schon 2-2. Trotzdem muss ich sagen, das war mit Abstand das schlechteste 2-2 in meinem Leben, glaube ich. Also, ja, mehr als die Tore passierte nicht in dem Spiel, muss man ehrlich sagen, ne? Bis dato, die zweite Halbzeit war deutlich besser.
Genau, in der ersten Hälfte war ja auch so ein bisschen diese Passivität von England, weshalb ja auch Tuchel in der Kritik steht in England. Weil er hat einfach sagen, den Fußball, den die spielen, das ist nicht so, wie England auftreten sollte. Und das sehe ich genauso. Mit dem Star-Ensemble so einen Grottenkick da rauszuhauen, ist schon fatal in meinen Augen. Ja, umso besser natürlich, dass er die drei Wechsel rausgehauen hat, drei Offensivspieler reinzubringen, den Mut auch mal gezeigt hat. Was ja, oder wofür ein Tuchel ja nicht unbedingt bekannt ist in seinem fußballerischen Dasein. Hat dem Spiel geholfen, auf jeden Fall. Zweite Hälfte, wie du schon sagst, ganz anderes Spiel gewesen.
Ja, da hat man mal gesehen, was da eigentlich in dieser Mannschaft drin ist. Komplett irre. Und dann natürlich das beste Bild hinten raus, wie Harry Kane dann hinten raus auf kurz vor der Linie nach einer Ecke da noch den Ball mit dem Bauch klärt. Dieser Mann ist einfach, der ist einfach überall. Wahnsinn.
Der wahre Star war aber Peter Musa, Union-Legende. Schönes Tor.
Ja, die Portugiesen nur ein 1-1 gegen die Demokratische Republik Kongo.
Auch absolut verdient. Nein, ich hab von Claudia Neumann gehört, das ist die Dominikanische Republik Kongo.
Was hab ich denn gerade gesagt?
Demokratisch, aber Claudia Neumann hat uns bei Wort, es ist die Dominikanische Republik Kongo.
Moment, das muss ich.
Nein, natürlich stimmt das nicht. Das googelst du da jetzt. Nein, natürlich stimmt das nicht, Mann.
Okay, ich dachte, du.
Aber Claudia Neumann hat bestimmt fünfmal.
Hä?
Ja, die hat bestimmt fünfmal gesagt, Dominikanische Republik Kongo.
Was wirklich? Ich wollte schon sagen, die Domrep hat doch mit Kongo gar nichts zu tun. Hä? Okay. Du hattest mich gerade jetzt wirklich. Und ich bin eigentlich sehr sattelfest in Geografie. Oh Gott.
Oh. Ja, die Dominikanische Republik Kongo. Da dachte ich mir auch so, wo sind wir denn jetzt gelandet? Dann sagt Dr. Kongo oder so, aber Dominikanische Republik Kongo, alter Falter.
Ach, also. Aber schon enttäuschend, was die Portugiesen gemacht haben, ne? Also auch hinten raus, auch an Top-Chancen. Ich finde, es war ähnlich wie mit Spanien. Ne? Und Kongo hatte hinten raus auch noch einige gefährliche Konterchancen. Also wenn die das besser zu Ende spielen, hätten die Portugiesen das sogar verlieren können.
Ja, aber ich glaube, Portugal tut sich selber keinen Gefallen, indem sie Ronaldo von da drin stehen haben. Also das ist. Ich hab einen Post gelesen, der ist vielleicht auch dezent geschmacklos. Da stand, ja, Diogo Jota zur Ehre hat Portugal mit einem toten Stürmer gespielt. Und so böse es auch ist.
Oh, der ist wirklich mies.
Der ist hart. Aber Ronaldo, also, das ist ein Schatten seiner selbst. Und ich finde, er beweist es in jedem Spiel aufs Neue, dass es einfach nur noch peinlich ist. Und also der macht seine Karriere so extrem kaputt, gerade mit diesen letzten Jahren, die er da spielt. Also, weil wenn der jetzt in 2 Jahren, realistisch gesehen, dann endlich mal die Schuhe an den Nagel hängt, dann wirst du an 5-6 Jahre absolute Scheiße denken, bevor seine Prime dann war. Was du bei dem Messi zum Beispiel ja gar nicht hast. Klar, der spielt auch nur noch in Amerika, aber immer noch auf einem super hohen Niveau. Und ein Ronaldo blamiert sich ja gefühlt Woche für Woche. Du siehst ja jede Woche irgendwelche Clips, wo er irgendwelche Tap-Ins daneben ballert oder Freistöße in den achten Stock bumst. Also Ronaldo ist. Boah. Und der hilft dem Spiel auch nicht. Der ist so ein Fremdkörper in dieser jungen, agilen, ja nicht alle jungen, aber in dieser agilen portugiesischen Mannschaft. Dann hast du da so einen klobigen Ronaldo vorne drin, der nicht gerade auslaufen kann. Also, ich glaube nicht, dass Portugal irgendwas in diesem Turnier reißen wird, solange Ronaldo startet.
Es ist aber eher, wenn man auch die Aussagen vom portugiesischen Nationaltrainer sich hören hört, ist ja, nicht zu erwarten, dass er Ronaldo draußen hält. Aber ja, gut.
Ja,
was für eine Überraschung.
Auf die Frage, warum er nicht ausgewechselt wurde. Ja, wir brauchen ein Tor, warum soll ich meinen Rekordtorschützen rausnehmen? Mann, weil der Rekordtorschütze 42 Jahre alt ist und spielt wie ein Drittklässler. Also was ist das für eine Frage? Aber wir können ja mal über die guten Dinge reden. Wir können ja mal den...
Vergangenheit.
Genau, wir können ja auch einfach mal Kongo loben, statt nur Portugal schlecht zu reden. Eine Mannschaft, wenn man, also, ja klar, du hörst Kongo und denkst dir, ist das keine dolle Nummer, aber wenn du dir das Team und den Kader mal anguckst, also da kennt man so gut wie jeden Spieler. Die sind ja nahezu alle in Europa aktiv. Auch viele in der Premier League. Das ist wirklich auch eine Mannschaft, die du gar nicht unterschätzen darfst. Die sind nicht schlecht.
Ja, ja. Bakambu ist so ein Beispiel. Wobei, der spielt nicht in der Premier League.
Ja, oder nein, aber ein Wissa spielt bei Newcastle.
Ja, Wissa, natürlich, klar.
Also, ein Wan-Bissaka, ein Tuan Sebe, ein Mbemba, Masuaku, das sind alles Premier League-Spieler. Das sind alles Premier League-Spieler. Das ist eine gute Mannschaft. Klar, in der Breite nicht. Da braucht man auch nicht so tun, als wenn man da alles kennt. Ich kenne natürlich auch nicht alle Spieler von denen. Aber die sind eine Mannschaft, die man auf jeden Fall nicht unterschätzen darf. Und das siehst du ja, wenn du gegen Portugal einen Punkt holst, auch wenn die nur zu 10 waren, ist das schon nicht schlecht.
Nochmal die kleine Spitze hinten raus. Zwei Spieler haben wir noch. Ghana gegen Panama. Und es hat mich sehr geärgert, es war ein sehr schwaches Fußballspiel und ich war wenigstens glücklich, dass es 0-0 ausgeht, weil ich das getippt hatte und dann kam dann noch dieses dreckige Tor hinten weshalb dann Ghana am Ende 1-0 gewonnen hat. Auch hier wieder, Cordoba tritt Opoku im Strafraum auf den Fuß und es gibt keine Elfmeter. Und übrigens, VAR-Support war unter anderem Bastian Dankert. Überraschung.
Das wundert mich ja krass, dass der Scheiße pfeift. Damit hätte ich ja nie gerechnet.
Ja, auch Glenn Nyberg ist ja schwedischer Schiedsrichter. Ich weiß nicht, zählt zu den schlechtesten europäischen Schiedsrichtern. Wirklich, also
für würde ich auch mit zur WM nehmen.
Sorry. Ja. Ja, also unglaublich. Aber ansonsten, ich glaube, das Spiel können wir kurz machen, weil war nicht doll.
War kein Leckerbissen, nein.
War hinten raus, das war das letzte Spiel, was heute Nacht stattgefunden hat. Kolumbien hat Usbekistan geschlagen mit 3-1. Vorlage und Tor von Luis Diaz. Allgemein, ne? Harry Kane, Spieler des Spiels. Luis Diaz, Spieler des Spiels. Michael Olise, Spieler des Spiels. Meine Jungs oder unsere Jungs. Natürlich. Die Besten.
Dann ja noch ein Nene Brown, der es verdient hätte, zukünftig eventuell auch Bayern-Spieler. Ich meine ja nur.
Ja, schauen wir mal. Machen wir mal vielleicht diesen Abschnitt mal zu. Vielleicht mit einer Sache noch. Und zwar, du hast es vorhin auch schon gesagt, so jetzt nach dem ersten Spieltag. Wenn wir da mal wir haben uns ja alles angeguckt. Ich möchte vielleicht da noch was zu sagen, was du vorhin auch gesagt hast. Nämlich, dass dieses taktische Niveau der Underdogs bei dieser WM extrem stark ist. Vielleicht ist das fußballerisch auf den ersten Blick nicht immer super attraktiv, aber mit welcher Disziplin beispielsweise so die Teams aus Afrika agieren, das ist für jeden brandgefährlich. Und ich würde mich sogar da hinreißen lassen, weil wir, finde ich, als Europäer und Südamerikaner ja manchmal uns für den Nabel der Fußballwelt halten, weil wir mit Champions League, ne, wir haben die besten Ligen und so weiter. Aber muss ich wirklich sagen, oder traue ich mich auch mal zu sagen, es wird nicht mehr lange dauern, bis vielleicht auch mal ein afrikanisches Team Weltmeister wird. Und diese Dominanz der Europäer und Südamerikaner gehören für mich klar der Vergangenheit an. Und ich finde, das hat dieser erste Spieltag schon gezeigt.
Ja, definitiv. Ich meine, der Rückstand, den Afrika im Weltfußball hat, ist natürlich auch uns Europäern und Amerikanern historisch zu verdanken. Auch wieder ein anderes Thema.
Ja.
Aber ich kann mir schon vorstellen, wie du schon sagst, dass die jetzt langsam kommen. Gerade weil du ja viele Spieler hast, jetzt auch gerade mit französischen Wurzeln, die sich in Vergangenheit eher für Frankreich entschieden haben. die sich dann jetzt nicht mehr dafür entscheiden und vielleicht dann doch den ihren Spieler, die jetzt ihren Wurzeln nachgehen wollen. Ich meine, Ayo Bouadi hat seine Jugend in den französischen U-Nationalmannschaften verbracht und hat sich jetzt aktiv für Marokko entschieden. Ich meine, nach der Saison in der Ligue 1 wäre er auf jeden Fall ein Kandidat gewesen für Frankreich, entschied sich für Marokko. Du hast einen Brahim Diaz, der sich für Marokko statt Spanien entschied. Also du hast jetzt vielleicht so langsam auch dieses Kommen, dass es einfach wieder attraktiver ist, für deine Herkunft zu spielen. Hakimi hätte auch für Spanien spielen können, hat sich auch für Marokko entschieden. Also wenn dieser Trend sich so fortsetzt, dass man nicht mehr zum großen europäischen Verband geht, sondern wirklich seinen Wurzeln treu bleibt, sage ich jetzt einfach mal, auch in Masraoui, spielt nicht für Holland, spielt für Marokko, dann kann das was werden, auf jeden Fall. Ob es jetzt diese Session so weit ist, sei mal dahingestellt. Aber gerade was in Nordafrika passiert, was ja eh die reichere Region im Kontinent ist, oder auf dem Kontinent ist, ist beachtlich. Und du hast ja nun mal alle aus dem Norden dabei. Algerien ist dabei, Marokko ist dabei, Tunesien ist dabei, Ägypten ist dabei. Das ist schon spannend.
Auf jeden Fall. Werden wir im Blick haben, gerade auch jetzt in den nächsten Wochen. Und machen wir schnell noch unsere restlichen Kategorien. Fail der Woche. Benni, wen hast du für uns?
Ja, der Name ist schon gefallen. Deshalb habe ich versucht, das ganze Thema so ein bisschen schnell abzuwimmeln, damit wir da nicht zu viel drüber reden. Es ist natürlich der gute Sabri Lamouchi, wie auch immer man ihn ausspricht. Das weiß ich leider nicht genau. Das ist schon krass. Also seinen Job zu verlieren nach dem ersten Spieltag oder allgemein während eines Turniers ist schon verrückt. Was diese ganze Sache aber noch verrückter macht, es ist nicht das erste Mal, dass Tunesien ihren Trainer während der WM rauswirft. Bereits 1998, nachdem Henry Kasperczak 2 Niederlagen in der Gruppenphase einstecken musste, durfte er früher abreisen als der Rest der Mannschaft.
Ist zwar ein bisschen her, aber spannend.
Aber dass es zweimal passiert ist. Also ich meine, du musst dir mal überlegen, wenn du jedes Mal 1 Euro bekommen würdest, wenn Tunesien den Trainer während der WM rauswirft, dann hättest du 2 Euro, was nicht viel ist, aber das ist überhaupt zweimal passiert. Das ist schon krass.
Also bei der nächsten WM wissen wir, worauf wir wetten müssen. Das war vielleicht potenziell.
wenn dann Rani Khedira Trainer ist.
Oh, das wäre heftig. Das wäre heftig. Mein Fail der Woche ist unser Bundeskanzler. Und du wirst wahrscheinlich jetzt wissen, was ich meine, oder?
Ja. Kurz zur Aufklärung. Wir hatten vor der Folge kurz gequatscht, ob wir zufällig denselben Spieler genommen haben. Und da kam der kleine Hinweis, dass es nicht unbedingt eine Fußballpersönlichkeit ist.
Ja, also unser Bundeskanzler ist ja aktuell G7-Gipfel und ihr habt es alle gesehen, dass da Friedrich Merz anlässlich des 80. Geburtstags von Donald Trump ihm ein Deutschland-Trikot geschenkt hat. Ja, Donald Trump sah sehr begeistert aus. Und das Witzige ist ja halt auch, dass jetzt so die Gerüchteküche brodelt, ob das nicht ein Fake-Trikot war. Hast du es mitgekriegt?
Weil der Flock auf jeden Fall nicht original ist.
Ja, weil ne, hinten auf der Nummer fehlt das Verbandswappen und auf der Vorderseite fehlt auch die Rückennummer.
Die Beflockung ist definitiv so nicht original, ja, ist total geil. Hat er mal schön in China bestellt, weißt du, schön bei DHgate oder so.
Und weil er mega finde, Merz schrieb dazu, schließlich spielen wir im selben Team. Und da dachte ich mir, oh Gott, zum Glück nicht, zum Glück nicht.
Oh je. Also, absolute Schande für dieses Land. Aber wir wollen ja nicht zu sehr ins Politische abrutschen. Das
Nee.
Ja, nicht das Thema der heutigen Folge.
Kommen wir zu den schönen Dingen. Dein Ehrenmann, Ehrenfrau der Woche. Wen hast du da?
Genau, tatsächlich ein Fußballer. Ausnahmsweise mal. Von einem Spiel, über das wir nicht so viel geredet haben, es ist Caleb Yirinkyi mit IY hinten, weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Das ist der Ghana, der das Siegtor geschossen hat, 20 Jahre alt, WM-Debüt. Und was ich so spannend finde, also klar, das ist ja immer so eine Märchengeschichte, wenn du ein junger Spieler aus Afrika bist, der in, sagen wir mal, einfachen Verhältnissen groß wird, dass er dann so eine Hütte schießt. Der kommt aus der weltbekannten Right to Dream Academy, in die er gewechselt ist mit 11 Jahren. Und ja. Das Right to Dream hat er gehabt und den Traum hat er umgesetzt mit seinem ersten WM-Tor.
Cool. Ja, das sind Geschichten, die wir lieben. Aber finde ich auch cool. Also muss ich wirklich sagen, deswegen liebe ich diese Kategorien so, weil du da auch wirklich mal solche Spieler nimmst mit so einen Geschichten, finde ich nice. Tolle Wahl, Benny, muss ich dich wirklich loben. Aber ich finde, ich habe auch eine gute Auswahl getroffen. Es gab ja sehr viele großartige Torhüterleistungen. Aber ich habe mich, weil ich auch den Namen geil fand, für Australiens Keeper Patrick Beach entschieden. 22 Jahre alt, hat Matt Ryan verdrängt, ne? Also musst du auch erstmal hinkriegen. Und spielt bei Melbourne Victory und hat gegen die Türkei ja überragend gehalten. Wirklich, es ist halt auch geil, weißt du, kommst aus Australien und heißt einfach Patrick Beach. Mega. Finde ich großartig.
Schon ein geiler Name.
Und hat auch überragend gehalten. Ich glaube, wenn er so weitermacht, wird er nicht mehr lange bei Melbourne Victory spielen. Ah, fand ich nice. Hat mich erfreut.
Ja, ganz, ganz, ganz spannend. Auch da war ja die Überlegung, wahrscheinlich bei uns beiden, dieses riesenvirale Thema um Wozinja. Wo ich auch lange dachte, nehme ich ihn nicht. Aber es, irgendwie dachte ich, es ist langweilig, weil es einfach so extrem medienpräsent war. Und weil ich mir schon dachte, boah, nimmst du den jetzt so? Nicht, dass wir jetzt denselben haben. Nee,
ich habe mich deswegen auch dagegen entschieden.
Ja, ja, aber es ist total geil. Also es sind ja beide Spieler, über die wir vielleicht gar nicht geredet hätten, wenn dieser Gedankengang nicht da gewesen wäre.
Ja. Aber das Gute ist ja, wir haben ja noch in den nächsten Wochen noch genügend Zeit, ähnliche krasse Geschichten mit Spielern rauszuholen. Machen wir die Folge einfach mal zu mit unserer Ist-noch-was-Kategorie. Zwei lustige Sachen habe ich nämlich noch. Und zwar, wir sprechen jetzt nicht über die leeren Sitzschalen bei Südkorea gegen Tschechien und dass die FIFA sagt, ja, währenddessen waren viele Spiele, viele Fans einfach im Umlauf unterwegs. Ne? Darüber sprechen wir jetzt mal nicht. Aber es gibt noch zwei andere, ja, krasse Sachen. Nämlich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die FIFA verkauft Fanwerbung auf den Anzeigetafeln. Für 79 Dollar können Fans ihre Grußbotschaften auf die Anzeigetafel bringen. Also das, was du im Prinzip normal auch so beim Eishockey, whatever, einfach so mit QR-Code machen kannst, dafür möchte die FIFA gerne 79 Dollar haben. Ist doch toll, oder?
Na, wenn du es als Werbefläche nutzt, vielleicht. Genau, also als Werbefläche, sage ich, ist das
also
ein
super Deal. Also hier geht's aber für Grußbotschaften.
Für 80 Euro bekommst du ja keine Werbefläche. Ja, du musst sie ja nur klug schreiben.
Gott. Meinst du, wie Levi's? Sorry, jetzt machen wir
ja
mal
das
Werbung.
Das ist ja die Idee dahinter. Ja, Levi's und auch Beats. Die haben das ja jetzt auch adaptiert.
Ja.
Von
stimmt. Musiala musste seine Kopfhörer
Ding haben jetzt auch als
abkleben.
Auch stark.
Oh Gott. Ja. Aber es gibt ja auch strenge Regeln für die Fans von der FIFA. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir wirklich, boah, Katar war nicht so restriktiv. Nämlich, Flaggen dürfen nur die Maße 2x1,50 Meter haben. Und per Lautsprecher werden durchgesagt, dass du nicht rauchen, nicht laut schimpfen und nicht am illegalen Wettspiel teilnehmen kannst. Das kannst du vielleicht noch nachvollziehen. Aber, und das ist wirklich der absolute Banger, knutschen ist verboten. Also, kurze Küsse sind erlaubt, aber sie dürfen nicht zu intensiv sein. Aber wenn du einen WM-Pokal küsst, dann ist es okay.
Ja, klingt absolut logisch. Ich finde auch das mit den nicht laut schimpfen, finde ich ja lustig. Gerade wenn du so Kandidaten wie England dabei hast, die ja bekannt sind für ihr ruhiges Temperament und ihre entspannten Fans, stelle ich mir das schwer vor.
Ja, also, wie soll man denn beim Fußball nicht laut schimpfen dürfen? Wie geht denn das?
Also vielleicht können wir uns auch einfach nicht beherrschen. Vielleicht sind wir einfach zu große Fußballpöbel, als dass wir das nachvollziehen können.
Wir sind sozusagen der Bodensatz der deutschen Fankultur. Deswegen können wir uns ja auch die Tickets nicht leisten.
Ja, du bist einfach ein armer Schlucker. Hab dich mal, so zahl doch mal 2000 Dollar. Sag mal, ist dir das nichts wert, oder was?
Nein, ist es mir wirklich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich schaue Länderspiele nur für 15 Euro in Wolfsburg und kriege ein Gratis-Trikot.
Ja, ach, das war schön. dieses Trikot werde ich wahrscheinlich vielleicht morgen auch anziehen zum Spiel. Ich habe das noch.
Ich bin mir noch nicht sicher.
Wo hast du das eigentlich?
Es hängt gerade tatsächlich mit meinen anderen Deutschland-Trikots, was jetzt auch nicht so viele sind, aber anlässlich der WM an meiner Trikotkleiderstange, wo so meine, also da hängen alle meine Union-Trikots und so meine coolsten, wichtigsten, besondersten Trikots und aktuell auch alle meine Deutschland-Trikots. Ich schwank aber aktuell noch zwischen dem 125-Jahre-Trikot, weil es ja immer ein schönes Trikot ist, und dem roten Michael Ballack-Trikot von 2006.
Oh, das ist nice.
Das hatte ich mir während der EM24 als Classic Football Shirts einen Pop-Up-Store in Berlin hatte, habe ich mir das mal genehmigt.
Ja, schauen wir mal. Also wir werden ja hoffentlich genügend Spiele noch haben. Also das 16. Finale ist ja quasi gebucht. 8 von 12.
Ja, K.O.-Runde!
Ey, die letzten zwei Weltmeisterschaften haben wir die nicht mal erreicht. Aber ich sag mal so, 8 von 12 die besten 8 Gruppendritten kommen ja weiter von 12. Und sagen wir mal so, mit dem 7:1 gegen Curaçao, wenn du jetzt auch das Torverhältnis siehst, ist schon sehr wahrscheinlich.
Sieht gut aus.
Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Vielen Dank, dass ihr uns so lange zugehört habt. Aber es sind halt auch einfach brutal viele Spiele. Und es geht in den nächsten Wochen weiter. Benni, ich wünsche dir viel Spaß. Voll cool, dass du hier mit am Start warst. Und es ist, glaube ich, gerade Pause zwischen Tschechien und Südafrika. Es steht aber weiterhin 1:0, wenn ich das richtig sehe.
Da hast du ja recht, genau, das hast du sehr toll abgelesen.
Dankeschön. Und dementsprechend werden wir da jetzt auch weiter schauen. Und ihr hört diesen Podcast, beziehungsweise schaut jetzt auf Fußball, denn der Podcast ist ja vorbei. So ein Schwachsinn. Dementsprechend, wir hören uns am Mittwoch wieder, wenn der zweite Spieltag rum ist. Bis dahin eine schöne Zeit. Viel Spaß beim Fußball gucken und macht's gut.